Breitband-Topic.
Das Attentat auf die Redaktion des französischen Satireblattes Charlie Hebdo am Mittwoch dieser Woche hat die westliche Welt erschüttert. Von einigen wird es gar als das europäische 9/11 bezeichnet, als ein Ereignis, das so einschneidend ist wie der Terroranschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001.
Und auch medial lassen sich da durchaus Gemeinsamkeiten finden. Damals konnte man den Anschlag live im Fernsehen verfolgen. Auch in diesen Tagen war man dank der Medien über jedes Detail informiert und bei der Jagd der Attentäter fast direkt dabei, so zumindest das Gefühl, das vermittelt wurde. Eines ist allerdings anders: Das Internet und die sozialen Medien haben eine neue Wucht in die Berichterstattung gebracht. Panayotis Gavrilis mit einer Zusammenfassung der Ereignisse.
Eine wackelige Videoaufnahme. Zwei vermummte Männer schießen in einer engen Straße mit Maschinengewehren um sich. Der Smartphone-Besitzer filmt von einem Hausdach, wo er mit anderen Schutz sucht. Eine geradezu harmlose Szene im Vergleich zu einem zweiten Video. Die beiden Männer ermorden einen Polizisten per Kopfschuss aus nächster Nähe und flüchten dann mit einem schwarzen PKW. Das Video wurde von zahlreichen Medien unzensiert und unkommentiert veröffentlicht oder verlinkt. Andere verpixelten immerhin das Opfer. Auf Vice.com oder auf LiveLeak war der Mord unzensiert zu sehen, genauso auf YouTube. Bundesinnenminister Thomas de Maizière äußert sich kritisch.
Vieles kann man bei YouTube sehen und nicht alles, was jetzt irgendwie dort bisher eingestellt ist, sollte vielleicht dort bleiben.
Dafür ist es längst zu spät. Diese Bilder werden wohl fortan nicht mehr aus dem Gedächtnis zu löschen sein, schreibt David Hugendick bei Zeit Online. Die Videos in vertrauter Umgebung erschienen geradezu wie die Aussicht auf einen Bürgerkrieg. Während sich die Bild-Zeitung als einziges deutsches Massenmedium nicht zu schade ist, die Exekutionsszene auf dem Titelblatt unzensiert zu zeigen, drucken viele Zeitungen Karikaturen von Charlie Hebdo als Ausdruck der Pressefreiheit. Vor den Berliner Redaktionsbüros des Tagesspiegels, der Tageszeitung und vor dem Gebäude des Springer Verlags stehen seitdem Polizeiwagen als Schutz. Zeitungen in den USA wie The Telegraph oder New York Daily News und auch die Agentur AP verpixeln dagegen alle vermeintlich islamkritischen Zeichnungen. Höflichkeit oder Selbstzensur aus Angst vor weiterer Eskalation? Auch als am Donnerstag die Treibjagd auf die mutmaßlichen Attentäter und Freitagmittag zwei Geiselnahmen stattfinden, sind die Medien näher dran, als es die Polizei erwünscht. Fernsehsender senden live und hautnah von den Aktionen der schwer bewaffneten und vermummten Polizisten. Tweets, Fotoposts und Live-Ticker halten uns im Sekundentakt auf dem Laufenden und atemlos. Damit haben die Terroristen ihr perfides Ziel längst erreicht, Angst und Zwiespalt zu schüren in Europa. Unsere gegen Zensur kämpfenden Medien scheinen dabei ihre unfreiwilligen Erfüllungshelfer zu sein.
Ja, das meint zumindest unser Autor Panayotis Gavrilis. Doch ist das tatsächlich so? Welche Rolle spielten die Medien nach dem Anschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo? Wurden sie ihrer Verantwortung gerecht oder waren die Medien tatsächlich nur Erfüllungshelfer der Terroristen?
Über diese Dynamik und Logik der Veröffentlichung wollen wir jetzt mit Stefan Humer reden. Er lehrt Internetsoziologie an der Universität der Künste in Berlin. Hallo und guten Tag.
Hallo.
Ja, was wäre eine angemessene Berichterstattung? Einerseits muss man Dinge zeigen, um der Aufklärung willen, aber auch, weil die Menschen das sehen wollen. Andererseits lautet die Frage, wie weit darf man dabei gehen?
Im Mittelpunkt dieser Diskussion stehen ja jetzt zwei Beispiele. Das eine ist dieses Tötungsvideo, auf dem man sieht, wie die Terroristen einen wehrlosen Polizisten erschießen. Zum anderen diese fast Live-Berichterstattung bei der Verfolgung der Täter. War das so, wie es passiert ist, jetzt ethisch vertretbar?
Das ist sicherlich eine der schwierigsten Fragen, wie weit man da gehen muss, weil man hat ja sehr widerstrebende Interessen. Also einerseits muss ich ja zum Beispiel auch die Bevölkerung warnen und wenn ich jetzt einen Tipp geben kann, geht nicht da und dahin, weil da passiert gerade was, ist das ja einerseits hilfreich, aber andererseits eben auch ein bisschen immer wo juristisch. Also das ist sehr, sehr schwierig und hängt meistens vom Einzelfall ab. Ich persönlich kann mich ja immer leicht zurückziehen und sagen, als Wissenschaftler oder auch andere Behördenmitarbeiter, Wir müssen natürlich vieles sehen, informiert sein, um Analysen durchführen zu können. Aber die normale Bevölkerung sollte vielleicht sagen, naja, wenn ich darauf verzichten kann, kann ich gut darauf verzichten und möchte das auch so handhaben, möchte also nicht aktiv mich da einmischen, sondern betrachte das aus der Distanz und schaue mir auch nicht jedes Video an, das es gibt.
Größter Streitpunkt war ja eben dieses Tötungsvideo, das ja ohnehin schon im Netz kursierte. Aber man hat darüber diskutiert, ob die klassischen Medien das nun zeigen sollen oder nicht. War es richtig, das zu zeigen, wie es viele getan haben?
Naja, es gab ja keinen wirklich einheitlichen Weg. Also die einen haben es eben gekürzt, die anderen haben es verpixelt, andere haben es wiederum dann meistens ja online doch komplett gezeigt. Das ist halt wirklich schwierig zu beantworten. Ich würde grundsätzlich mich an die Standards immer halten in den klassischen Medien, die ja jetzt schon existieren. Also dass sehr offensichtliche Gewalt dann eben keinen Raum findet. Aber man sollte schon da so weit wie möglich gehen und sagen, das Informationsinteresse ist ja schon sehr groß. Und es ist ja nur wirklich ein sehr, sehr gravierendes Ereignis und nicht irgendetwas, wo man sagt, da kann man gut drauf verzichten. Also man sollte schon versuchen, so nah wie möglich an die Berichterstattung heranzugehen.
Aber wo ist denn dann die Grenze, die man sich ziehen kann? Weil wenn man das zum Argument nimmt, würde man sagen, dann muss man wirklich tatsächlich alles zeigen. Sind dann nicht die Richtlinien, die Sie gerade sagen, die wir schon haben, nicht einfach überholt?
Naja, was Gewaltdarstellung angeht, ja nicht. Also die Tagesschau muss nicht die Erschießung selber zeigen. Die kann ja eben das andeuten, was sich da entwickelt hat und dann eben an einem bestimmten Punkt aufhören. Also die klassischen Berichterstattungen können so ja stattfinden. Aber online kann man natürlich sagen, das lässt sich alles überhaupt nicht verhindern. Also da muss man sich dran gewöhnen, dass man da eher einen sozialen Umgang finden muss. Und man sagt, gut, wer will, wird das sowieso finden. Und das ist eigentlich eher die Frage, dass wir da vielleicht sozial rangehen und sagen, da müssen wir diskutieren, wie wir uns auch selber verhalten, weil wir viele Dinge machen können, die wir physisch machen können, aber die trotzdem sozial geächtet sind. Und das ist zum Beispiel online meines Erachtens auch der einzige plausible Weg.
Aus Sicht von Kommentatoren, zum Beispiel bei Zeit Online, hat das Video eine besondere Bedeutung, weil es eine neue Ikonografie schaffe, einen Iconic Turn war da zu lesen. Würden Sie dem folgen? Und wenn ja, warum?
Also aus meiner persönlichen Forschersicht durchaus, weil es für mich zum Beispiel dadurch klar wurde, dass das ein sehr militärisch geprägter Angriff war. Mein erster Gedanke war, als ich das gesehen habe, entweder die Personen, die das durchführen, haben einen militärischen Hintergrund oder sie sind, was auch häufig in diesem Umfeld zu beobachten ist, stehen einfach unter Drogeneinfluss. Also sie haben sich eben entsprechend ein Stück weit entmenschlicht. Also das ist nicht mehr dieses Zivilisatorische, was wir so von anderen Vorfällen kennen. Und das war meines Erachtens schon ein ganz wichtiger Aspekt, weil dann eben auch, wie man ja gesehen hat, polizeiliche Schutzmaßnahmen an Grenzen kommen. Also wenn wir militärische oder militärisch geprägte Attentate in Europa haben, ist das eine neue Qualität. Dahingehend ist das Video wichtig. Ob das jetzt aber allgemein auch für die Bevölkerung in anderer Hinsicht eine entsprechend ikonografische Bedeutung hat, das, glaube ich, muss die Zeit zeigen. Das kann man so jetzt noch nicht alles absehen, was sich da entwickeln wird. Aber dass es sehr stark in diese Richtung tendiert, das glaube ich auch.
Ich möchte nochmal sozusagen zu der Art und Weise der Berichterstattung über dieses Video oder wie man dieses Video zeigt, zurückkommen. Und man kann ja da zwei Wege beschreiten. Das eine ist, man nimmt einfach das reine, pure Video und schneidet vielleicht irgendwie nur die einzelne wirklich Tötungsszene raus, zeigt es aber ansonsten ungefiltert. Das andere ist, man bearbeitet es wirklich, verpixelt das Opfer, schneidet es nochmal anders zurecht. Was würden Sie da, hat das überhaupt einen Sinn, das so zu machen? Oder sozusagen als Medien sich dann zu bemühen, nochmal eine eigene Bildsprache zu finden, die weg ist von dem ungefilterten, wir zeigen euch alles, weil es das ja eh gibt?
Ja, das ist halt wirklich schwierig. Also ich habe so den Eindruck, da gibt es noch keinen plausiblen Weg, also weder jetzt aus theoretischer Sicht noch in der Umsetzung, ob Verpixeln jetzt besser ist als Schneiden. Ich würde eher dazu tendieren, dass man tatsächlich verpixelt, also versucht, die Personen zu anonymisieren, um die es da geht, aber die, also das Ereignis, die Geschehnisse dann doch zeigt, also auch wenn man sie nicht glasklar erkennt, das ist ein durchaus gangbarer Weg. Aber da registriere ich immer wieder in der Medienbeobachtung eher so ein bisschen Versuch und Irrtum oder so handgestrickte eigene Lösungen, da gibt es noch keinen Standard, weil man auch diese Hilflosigkeit ja kennt. Man weiß, naja, müssen wir uns wirklich Mühe geben, kann sowieso jeder angucken. Also das ist natürlich auch so ein bisschen eine Hilflosigkeit, die man dann auch feststellt, weil so richtig konsequent wird dann ja nicht gesagt, wir machen jetzt glasklar immer Folgendes, sondern das ist ja doch fallweise immer sehr unterschiedlich. Und man merkt eben auch, ja, letztlich verhindern kann man es ja doch nicht. Und dann kommen einem die Maßnahmen vielleicht auch ein bisschen seltsam vor, wenn man dann sich große Mühe gibt mit Verpixeln oder Schneiden.
Diskutiert wurde auch über das Abdrucken von Karikaturen aus Charlie Hebdo. Manche haben ja darauf verzichtet, andere haben ihr Blatt geradezu damit zugepflastert.
Dieselben Zeitungen stehen im Ruf, selber Vorbehalte gegen den Islam zu schüren. Sind diese Karikaturabdrucke jetzt Quotenjagd oder ehrliche Solidarität und Kampf für die Pressefreiheit?
Also ich habe so den Eindruck, dass da schon auch viel Trittbrettfahrerei mit dabei ist. Also ich würde nur denen das wirklich abnehmen, dass sie das ernst meinen und solidarisch sind, wenn sie das auch in der Vergangenheit schon konsequent durchgezogen haben. Es gibt da aber sicherlich Medien, die jetzt sagen, ohne super Gelegenheit und dann nutzen wir das mal aus. Das finde ich dann nicht ganz so passend, um es einigermaßen diplomatisch auszudrücken, aber das kommt sicherlich vor. Und da muss man schon wirklich auf echte Betroffenheit und echte Prinzipientreue achten, die es in der Vergangenheit da vielleicht gab bei einigen Medien. Aber das ist eben schon davon abhängig, wie man sich in der Vergangenheit verhalten hat.
Es war noch eine andere Mechanik, könnte man fast sagen, zu beobachten, gerade wenn es auch um die Karikaturen geht, aber auch um die Todesopfer. Das eine war zu sagen, ja, man darf diese Karikaturen nicht zeigen, weil sie sind rassistisch stellenweise. Das andere war, dass auch gesagt wurde, diese Betroffenheit macht mich wiederum betroffen, weil es gibt ja anderswo viel mehr Opfer oder viel schlimmere Opfer. Dieses Vergleichen, dieses noch einmal mehr betroffen sein, dieses Recht haben in der Betroffenheit, ist das was Neues, was sozusagen jetzt durch die sozialen Medien gekommen ist?
Nein, neu ist das sicherlich nicht. Das haben Menschen schon immer gemacht. Es wird wahrscheinlich jetzt eher verstärkt oder man hat so das Gefühl, dass es so verstärkt wird, weil wir diese Quantität haben, die das eben so massiv erscheinen lässt durch die sozialen Netzwerke. Aber geäußert haben Menschen sich sicherlich auch früher schon so, ohne dass sie das entsprechend digital verbreiten konnten. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass das grundsätzlich ein neues Phänomen ist.
Wir diskutieren hier über die Art und Weise, wie berichtet werden kann, was erlaubt sein sollte und was nicht. Und ich frage mich, ist das schon eine Art Selbstzensur? Weil ein Ziel der Terroristen, denke ich, ist sicherlich auch, die Medien zu disziplinieren, mal ganz salopp gesagt. Und man könnte sich fragen, haben die Terroristen schon ihr Ziel erreicht, weil wir so jetzt vielleicht mit einer Schere im Kopf schon jetzt bei der Berichterstattung vorgehen?
Ja, natürlich lässt sich das aus der Sicht des Analysten immer leicht sagen, dass das von der Idee her natürlich durchgehalten werden soll. Also dass man nicht sagen kann, seid mal jetzt ein bisschen vorsichtiger, weil wir haben eine freiheitlich-demokratische Grundordnung, wir haben ein Grundgesetz, wenn Dinge erlaubt sind und man sagt, Satire darf eben tatsächlich alles, dann kann man auch dazu stehen. Nur das ist immer leicht gesagt. Wenn dann der Erste mit einer Waffe vor der Tür steht, überlegt man sich das natürlich. Aber in der Tendenz muss ich ganz klar sagen, sollte man sich das wirklich nicht gefallen lassen, weil Terror ist nun mal Schreckensherrschaft. Und wenn dieser Schrecken sich durchsetzt, muss man eben gar nicht sagen, dass es auf Wirkungen durch eine Tat ankommt, sondern die Tat selber oder sogar die Androhung einer solchen Tat ist dann schon der Erfolg. Und dem muss man sich letztlich entgegenstellen, egal ob es nun bequem oder unbequem ist.
Aber gibt es schon so eine Art Selbstzensur? Haben Sie das beobachtet?
Ja, das finde ich schon. Also ich finde schon, dass bestimmte Themen dann bevorzugt behandelt werden im Bereich Extremismus, Terrorismus, können wir das ganz gut beobachten. Es gibt Menschen, die sagen, das ist uns doch ein bisschen lieber oder das scheint uns irgendwie das bessere Thema zu sein und dann wird ein anderer Extremismus nicht so wahrgenommen. Das hat, wie ich finde, schon eine sehr lange Tradition in Deutschland leider.
Zum Beispiel?
Stellt man linksextremistische Straftäter sehr gerne als eher harmlos dar, während die Gefahr von rechts sehr deutlich beleuchtet wird. Ich tendiere immer dafür, jeden Extremismus zu beleuchten. Ist mir völlig egal, wo er herkommt, weil er sowieso nichts mit Politik oder mit Religion zu tun hat, sondern nur sich den Anschein gibt, dass er daherkommt. Aber Extremismus ist Extremismus, gleich aus welcher Richtung.
Jetzt gibt es ja noch eine letzte Mechanik, die wir in diesem, also Veröffentlichungs- und Dynamik, die wir in diesem Gespräch beleuchten wollen, das ist die in der Politik, weil der Ruf nach mehr Sicherheit wurde und da kann ja wirklich die Uhr danach stellen nach so einem Anschlag laut. Mehr Vorratsdatenspeicherung hat man von der CSU, Snowden sei quasi schuld, dass die Anschläge nicht verhindert wurden, so der Bild-Online-Chef Jürgen Reichelt. Ist das eine legitime Diskussion oder auch hier im Prinzip eine Mediendynamik, die auf Quote aus ist?
Ja, das ist legitim aus Politikersicht. Das hat aber mit den Fakten wenig zu tun. Die Vorratsdatenspeicherung ist erstens vom Tisch. Also so, wie sie vorgesehen war, wird sie nicht wiederkommen. Das hat der Europäische Gerichtshof ganz klar gesagt. Und rituell dann das zu fordern, was sowieso nicht kommen kann, ist nur Politgeplänkel. Das hat also mit der Realität nichts zu tun. Die Herausforderungen liegen da an ganz anderer Stelle.
Über die Qualität und die Wirkung der Berichterstattung nach dem Anschlag in Paris sprachen wir mit Stefan Humer, Internetsoziologe an der Universität der Künste in Berlin. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren.
Danke. Danke Ihnen.
In unserem Gespräch mit Stefan Humer gerade haben wir gehört, dass Bilder heute eine zentrale Rolle einnehmen bei der Vermittlung von Botschaften und wie stark ihre Wirkung ist.
Das gilt für Videos ebenso wie für Karikaturen. Der Anschlag auf das Satireblatt Charlie Hebdo hat das auch gezeigt. Veit Blümmelhuber über die Macht der Bilder.
Mittwoch 20.30 Uhr, Place de la République. 11 Stunden nach dem Attentat auf das Satireblatt Charlie Hebdo, bei dem 12 Menschen ums Leben kamen. Der Platz ist voll, der Verkehr lahmgelegt. Wir haben keine Angst, tönt die Menge. Auf ihrem Sockel aus Stein blickt die bronzefarbene Marianne auf das Menschenmeer. Unweit davon steht Mailin, in der Hand eine Titelseite von Charlie Hebdo. Eine Spezialausgabe, für die die Zeitung scharf angegriffen wurde.
Darauf sieht man den Propheten Mohammed, der sagt, es ist hart, von Dummköpfen geliebt zu werden. Darüber steht Mohammed von den Fundamentalisten überfordert.
Ces caricatures sont produites par des gens.
Diese Karikaturen stammen von Menschen, die geschichtlich und literarisch gebildet sind, die französische Tradition des Antiklerikalismus kennen, die nicht böswillig handeln, aber als Freigeister gegen den Klerus ankämpfen. Wahrgenommen werden sie aber von Leuten, die diese Kultur nicht haben und sie als willkürliche Beleidigung ansehen.
Régis Debray wohnt im 6. Arrondissement, unweit des Théâtre de l'Odéon. Der 1940 geborene Schriftsteller und Philosoph war Weggefährte Fidel Castros, folgte Che Guevara nach Bolivien, wo er in Gefangenschaft geriet. In den 80er Jahren zählte er zu den Unterstützern des sozialistischen Präsidenten François Mitterrand. 2002 gründete er das Europäische Institut für Religionswissenschaften an der Pariser Sorbonne.
Dans une société de l'image, les hommes d'image sont les plus exposés.
In einer Gesellschaft der Bilder sind Menschen, die Bilder erschaffen, am verwundbarsten. Und Karikaturisten sind für ihre möglichen Feinde gefährlicher als Schriftsteller. Aus dem einfachen Grund, dass Bilder augenblicklich in alle Ecken der Welt weiterverbreitet werden können. Texte hingegen können nicht sofort weitervermittelt werden, da sie zuerst zu übersetzen sind. Und da die Furcht vor einem Bild unmittelbar, affektiv, intuitiv ist, wohingegen die Furcht vor einem Text Bildung voraussetzt. Daher üben die Karikaturisten einen viel gefährlicheren Beruf als die Schriftsteller aus.
Les caricaturistes font un métier beaucoup plus dangereux que celui des écrivains.
In sozialen Netzwerken werden Bilder und Videos viral verbreitet, wie auch das Tötungsvideo des wehrlosen französischen Polizisten, der am Mittwoch kaltblütig hingerichtet wurde. Rassistische und islamfeindliche Kommentare folgten. Auf Twitter begrüßten einige sogar das Attentat.
Die neuen Kommunikationsmittel sind in Wirklichkeit Mittel zur Verbreitung des Feuers, heizen es an, da die Zeit zum Nachdenken fehlt. Bilder haben eine Durchschlagskraft und rufen Antagonismen hervor, die die Schrift so nicht mehr erweckt.
Die Karikaturen hatten mehr Macht als alle Worte. Deshalb haben sie diesen Hass auf sich gezogen. So lässt sich der Philosoph Régis Debray, den wir gerade im Beitrag gehört haben, zusammenfassen. Aber auch die Bilder, die von dem Terroranschlag um die Welt gingen, haben eine besondere Wirkung.
Darüber haben wir vor der Sendung mit David Hugendick gesprochen, der sich in einem Artikel auf Zeit Online damit auseinandergesetzt hat. Darin hat er geschrieben, dass das Video von der Tötung des Polizisten unsere Wahrnehmung vom Terror, der im Namen des Islam begangen wird, für immer ändern wird.
Wir haben ihn als erstes gefragt, worin die neue Qualität besteht, was das Besondere an diesem Video ist.
Ich glaube, dass dieses Video, eine ikonografische Wende sein kann, in dem Sinne, dass wir in Europa, es ging ja vor allem um eine europäische Wahrnehmung von islamistischem Terror. Natürlich haben wir die Bilder vom 11. September, die den gewissermaßen eine globale Bedrohung uns erstmal so vor Augen führten, wie die aussehen könnte. Ich glaube, dass wir in Europa ja bisher hatten wir die Bilder von den Attentaten in London und in Madrid. Das waren Bilder, die eine Art Verwüstung zeigten, aber natürlich immer erst nachträglich entstanden sind. Also wir haben die Aktion nicht gesehen, wir haben das danach gesehen. Und in diesem Fall sehen wir in diesem Video eben die tatsächliche Tat. Und diese Tat ist eine sehr, sehr menschenverachtende. Und diese Tat findet sozusagen inmitten unserer vertrauten Umgebung statt. Das sind unsere Häuser, das sind unsere Autos, das sind alles Dinge, die wir kennen. Und ich glaube, dass deswegen im Grunde jetzt eine Vorstellung davon kursieren kann, wie dieses Bedrohungsszenario, das ja viele Leute auch sozusagen alarmistisch hinstellen und sagen, es wird irgendwann eine islamistische Bedrohung in Europa gehen, dass es diesen alarmistischen Vorstellungen eine Art von Futter gibt, also jetzt bildliches Futter gibt.
Sie sprechen von einer Ikonografie, Sie nennen die Unterschiede zu anderen Terrorvideos, nämlich dass sie direkt quasi bei uns vor der Haustür stattfinden. Jetzt hat man die französische Staatsanwaltschaft das mittlerweile bestätigt, dass in einem Fluchtfahrzeug auch GoPro-Action-Kameras gefunden wurden, also kleine Kameras, die man mit sich herumtragen kann. Heißt das, das wird auch darauf angelegt, genau solche Bilder zu produzieren? Also findet da so eine Art Aufrüstung statt?
Das kann ich natürlich nicht hundertprozentig beantworten. Ich glaube, dass wenn diese Kameras dort mitgenommen wurden, diese GoPro-Kameras ja zumindest im Vorsatz angezeigt ist. Also ich nehme die ja nicht einfach nur so aus Jux mit. Ob da jetzt irgendwelche Bilder daraus entstehen werden, ob da überhaupt Bilder gemacht wurden, das wissen wir nicht. Das werden wir eventuell irgendwann sehen. Aber wenn man solche Kameras mitnimmt, ist der Vorsatz eindeutig, diese auch zu benutzen und damit auch das Interesse, solche Bilder zu produzieren, klar.
Patrick Huvenick, Journalist von Zeit Online über die Macht der Bilder und die neue Qualität der Videos vom Terroranschlag in Paris. Wir danken für das Gespräch.